hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge des Podcasts in anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit beschäftigt. Hier sprechen Menschen und keine Organisationen. Es geht also darum, dass hier auch mal persönliche Meinungen gesagt werden etc. Mein Name ist Bastian Schmidt-Bleicher und ich habe wie immer einen wundervollen Gast mitgebracht. Und das ist diesmal Petra Zander. Petra Zander ist Expertin für Organisationsentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Und wir hatten ein ganz tolles Vorgespräch, Frau Zander, haben uns viel über das Thema Führung, aber auch Change Management unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen über die Erfahrungen, die wir dort im Kontext von gesunder Arbeit miteinander teilen können, reden werden. Vielleicht zwei, drei einleitende Worte von Ihrer Seite aus, über sich.
Ja, erstmal von meiner Seite. Hallo, Herr Schmidt-Bleicher. Ich beschäftige mich seit ziemlich langer Zeit mit dem Thema Organisations- und Mitarbeiterentwicklung und wie kann man einen gesunden Change herleiten. Ich komme ursprünglich aus dem Thema Restrukturierung und Sanierung. Mhm. Da arbeitet man unter schwersten Bedingungen, ja, hat in der Regel irgendwo so gefühlt einen Euro, den zig Leute haben wollen, um was voranzutreiben. Jeder sagt, ich brauche das. Und unter diesen sehr schwierigen Bedingungen etwas umzusetzen, zu schauen und zu sagen, auch okay, wie kann ich denn die Ziele erreichen und dann nicht nur die Banken befriedigen, sondern auch den Mitarbeitenden wieder einen sicheren Arbeitsplatz geben. Ja. Mhm. Aber auch dieses, es lohnt sich da jeden Tag wieder hinzugehen und neben allen Widrigkeiten macht es Spaß. Habe ich ganz viel Erfahrung wirklich im täglichen Doing gehabt, wie kann man so ein Change tatsächlich auch gesund gestalten. Ja, also, was reizt dann die Mitarbeitenden und ganz wichtig war, also man darf vor allem den Spaß nicht verlieren. Ja?
Wunderbar, schöne Überleitung und auch ein ganz wichtiger Punkt aus Ihrer eigenen Vita, nämlich auch viel Restrukturierungs-, Sanierungsarbeit gemacht. Also wir haben ja durchaus das Phänomen, dass Unternehmen gesunde Arbeit, Gesundheitsmanagement etc. einführen, wenn es ihnen richtig Bombe geht. Ne? Und damit beginnt eigentlich auch das Problem, weil dann wird es auch gerne mal als Benefit gesehen. Jetzt wissen wir alle, wir haben Corona und wir haben sicherlich jetzt nicht glanzvolle Goldgräber-Stimmungszeiten gerade draußen. Und umso problematischer ist es auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, die gesagt haben, nö, das ist für uns so eine Art Benefit für Mitarbeitende. Das schaffen wir jetzt mal ganz schnell ab. Aus Ihren Erfahrungen im Change Management und vielleicht auch von meiner Seite aus, stelle ich mal eine kühne These in den Raum. Ich glaube, ein Change Management kann oder ein Change oder eine Transformation kann nicht gelingen, wenn die Mitarbeiter sich dabei nicht wohlfühlen bzw. wertgeschätzt fühlen. Würden Sie das so bestätigen?
Ja, auf alle Fälle, zumal immer die Frage ist, wen will ich denn in die neue Zeit mit herübernehmen? Ja? Wie gestalte ich die Transformation? Und wir reden ja von Change nicht. Ich stelle jetzt eine Schraube irgendwie um, ne? Wir strukturieren eine Abteilung um, sondern wenn wir jetzt mal die neue Zeit nehmen, digitale Transformation, dann reden wir hier von disruptiven Veränderungen. Ja? Und was jeder Unternehmer, jede Unternehmerin möchte, ist natürlich die High Performer mitzunehmen und Experten, neue Experten heranzuziehen. Ja. Wenn ich das nicht entsprechend gestalte und die Leute ihre nicht nur ihre Arbeitsfähigkeit verlieren, sondern halt auch tatsächlich ihre Arbeitsbereitschaft. Ja? Also ich gehe hin und sage, der Schmidt-Bleicher schon wieder, na ja, dann gehe ich mal hin. mal gucken, ob er mich heute aufweckt. Also ich meine, da ist ja auch so, ich zahle einen gewissen Euro für ein gewisses Engagement. Ja? Und wir wissen auch heutzutage, dass junge Menschen, Generation Y, Z, ja, sehr getrieben sind durch andere Werte, das Thema Sinn, ja, die ganze Purpose-Diskussion. Und da kann ich natürlich entsprechend, wenn ich einen partizipativen Ansatz lebe, wenn ich mir mit entsprechenden, ja, verschiedensten Mitteln, die es da gibt, die Menschen heranhole, dass sie mitreden können, dass sie mitgestalten können, ja. Ohne dir wünscht, die was zu implementieren, kann ich wahnsinnig viel erreichen.
Also Partizipation ist für Sie einer der Success Factors, so in Bullshit-Bingo gesprochen quasi, also der eigentlichen Erfolgsfaktoren für einen gesunden Change. Das glaube ich auch, ist auch eine Erfahrung, die wir machen. Thema Generation Z und Jünger, jetzt kommt ja bald Alpha, ist sozusagen schon in den Startlöchern. Wir betreuen rund 18.000 Auszubildende. Und es ist sehr spannend. Wir haben gerade da ein Gespräch geführt für einen Buchbeitrag, wo sehr eindeutig rauskam, also die leben wirklich in einer nun, also mehr als nur problematischen Welt, denn die sind sowieso in dieser berühmt-berüchtigten VUCA-Welt groß geworden. Ja? Also es ist überhaupt sowieso alles volatil und schwierig und keiner weiß. Und das wird ja nochmal verstärkt dadurch, dass man jetzt überhaupt in das Lebensfeld Arbeit eintritt. Ja? Und wenn es dann von da aus aber weitergeht mit, oh, wir haben übrigens gerade Krise auf der Arbeit, mach mal Remote Work, New Work, keine Ahnung was. Da sind alle Regeln weg. Und das Witzige ist, das ist so eine Beobachtung, da würde ich gerne mal nachfragen, ob Sie das auch so sehen. Ich habe das Gefühl, dass dann immer große Transformationsprozesse, die auch längerfristig in einem Unternehmen laufen, dass dann eigentlich Mitarbeiter so von ihrer Eigenverantwortlichkeitsstufe, da treten die quasi einen Schritt zurück und verlangen nach viel mehr Direktion etc., beschweren sich dann aber über diese Direktion, weil sie ja eben nicht partizipativ ist. Die Lösung liegt wahrscheinlich in so einer Nummer wie dem Purpose, also dem Sinn, den Sie gerade gesprochen haben. Was würden Sie denn sagen, wenn ich einer Transformation einen Sinn geben möchte? Klar, es gibt immer verschiedene Themen, aber wo findet da Gesundheit den wichtigsten Platz? Also ist es so, dass man tatsächlich betriebswirtschaftlich argumentiert oder dass man eher auf so einem Nutzenargument für Mitarbeitende argumentiert in aus Ihrer Sicht?
Ganz interessant. Ich glaube, der wesentliche Faktor dabei ist die Transparenz. Also ja. was gerade wenn Sie die jungen Leute ansprechen, ist das Thema Ehrlichkeit. Die haben kein Problem, ihnen ins Gesicht zu sagen, was sie nicht gut finden. Ja? Ältere Generationen kommen noch daher, Mann sagt das nicht. Ne? Dieses Wer ist Mann? Und, ja. Und da ist ganz spannend, auch wenn man das wieder hört, wie Sie sagen, alle sitzen im Homeoffice, ne? Jeder kann sich ja jetzt seinen Tag richtig gestalten und dann kommen die Mitarbeitenden und sagen, und wann soll ich jetzt anfangen zu arbeiten? Und man sagt, Ja? Und das ist ganz klassisch. Also Führung ist nicht zu verstehen als so ein hierarchisches Gebilde. Ja, früher ne, so 10 Stufen und irgendwo kam unten die Basis, die hatte ja keine Ahnung und ja erstmal keine Lust, musste zum Arbeiten getrieben werden, ne, Taylorismus. Und das haben wir heute nicht mehr. Die jungen Menschen, die wollen verstehen. Ja, das Thema kognitierte Kontrolle, Kohärenz. Und dann ist so ein Punkt, wenn ich das transparent darlege, dann denken die auch mit. Ja, und wenn ich dann natürlich auch hingehe und sage, ich würde das so und so gestalten und so, dann gebe ich aber etwas vor. Ich diktiere es nicht, ja, aber ich gebe halt irgendwo so einen kleinen Handlauf gebe ich halt dabei. Also Laissez-faire hat noch nie funktioniert, ja. Und ich bin, wie soll ich sagen, es ist, ich glaube, die Führungskraft oder auch ein Change gelingt, wenn eine gewisse Präsenz da ist. Diese Präsenz ist positiv besetzt bei der Möglichkeit auch in so einen konstruktiven und auch kritischen Diskurs zu gehen. Ja, ne? Jetzt geht es gerade nicht, aber vor einem Dreivierteljahr hätte ich noch gesagt, ne, der Beschäftigte reißt die Tür des Chefs auf und sagt so, na, jetzt müssen wir hier mal reden. Das sehe ich anders.
Hoffentlich nicht. Eigentlich sollte die Führungskraft nach Möglichkeit eine offene Tür haben. Um ehrlich zu sein, sodass die gar nicht.
Genau, ne? Oder wenn man, der geht rein und schließt dann die Tür, ne? Weil so, jetzt müssen wir mal reden, genau. Genau. Und das sind ganz spannende Momente, weil das sind die Menschen, die häufig auch einen hohen informellen Charakter haben, ja? Und wenn die den Mut haben, zu den Führungskräften hinzugehen und sagen, das sehe ich aber hier ganz anders und die Führungskraft nicht über dieses hierarchische Gebilde, ne? So. Ich bin hier, ne? Also ich bin hier, weil ich eine Position habe oder ich bin hier, weil ich auch was kann. Ne? Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn ich mir da Zeit nehme und dann in den Diskurs gehe, passieren ganz witzige Dinge. Und plötzlich hat man den größten Zweifler, der rausgeht, ja, und sagt, mit der kann man echt reden. Ja, also alles schon erlebt. Und dann kommen auch andere und sagen, was war denn da los? Nix, wir hatten ein nettes Gespräch. Ja, und dieses sich so transportieren und jetzt gerade auch in Zeiten von Homeoffice ist das ganz spannend, mit entsprechenden digitalen Tools auch sowas leben zu können, ja, Plattformen zu schaffen, indem man nicht nur strukturierte Meetings hat, ja, wir reden A, B, C, D, wo ist die Agenda, sondern auch zu gucken, ne, gemeinsame Mittagessen und so, und wo da auch mal gesagt wird, hier, ne, ich habe da gehört, das.
Ja, also finde ich super, auch noch bei den Aspekt, waren jetzt ganz viele drin, ich versuche es mal so ein bisschen raus zu exerzieren, also wir haben so ein Zwischen-Wrap-Up, ja, wir haben festgestellt, ohne Partizipation geht's nicht. Wahrscheinlich ist der Schlüssel zu gewollter und aktiver Partizipation, also Stichwort das Problem, dass Menschen plötzlich sehr eigenverantwortlich auch arbeiten müssten, obwohl sie es vielleicht vorher nicht gewohnt sind, ist eigentlich Transparenz. Also vielleicht auch bezogen auf eine Organisation, gar nicht auf eine Führungskraft, auch eine Organisation hat Ego-Bedürfnisse und tickt halt so, wie sie tickt. Und sie darf ganz explizit so transparent sein und darf das auch sagen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ein großes Finanzinstitut in Deutschland, Farbe verrate ich nicht, könnte aber sein, dass ich sie gut kenne. Die sind gerade dabei, 70% ihrer Mitarbeitenden aus dem Homeoffice zurückzuholen. Also ehrlicherweise rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ja, und gegen jeden Trend. Das ist der Ego dieser Organisation, der sie da treibt. Das hat keine Faktenbasis oder sonst irgendwas, sondern das passiert da eben. Und die Mitarbeiter haben aber, und das finde ich immer wieder so wichtig zu betonen, auch in einem Change, sie haben ja jeden Tag die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie da mitgehen oder ob sie da nicht mitgehen. Das ist kein Aufruf zum Kündigen oder sowas, um Gottes Willen. Ja? Aber wenn wir uns genau diese Transparenz erlauben, dann ermögliche ich auch die Partizipation, egal ob sie positiv oder kritisch ist. Das ist das, was ich da gerade so mitnehmen konnte und sind für mich übrigens auch zwei absolute Kernfaktoren von gesunder Arbeit. Und jetzt passiert was ganz Witziges. Der Professor Badura, so der Chuck Norris des BGMs, ne, wenn man so möchte, der hat mal gesagt, wenn du Gesundheit verkaufen willst, musst du Gesundheit weglassen. Und da hat er eigentlich recht in dem Fall, denn das schafft gesunde Bedingungen für einen Change, mit einer solchen Transparenz vorzugehen und daraus die Partizipation zu erschließen, eigentlich. Jetzt haben Sie noch ein, und das ist natürlich einfach der Dreh- und Angelpunkt für die Organisation, Sie haben die Führungskräfte gerade noch ins Spiel gebracht.
Ja.
Lassen Sie uns aber mal über das Thema Mitarbeiterentwicklung reden. Ich persönlich habe da eine sehr harte Feststellung für mich gemacht. Ich habe immer das Gefühl, die Führungskräfte von heute, insbesondere die sogenannten Sandwich-Führungskräfte, das sind so die Prügelknaben für alles. Ne? Also so von unten wird gestochen, weil man sagt, hey, du musst dich für uns einsetzen, aber eigentlich trittst du auf uns runter. Vom Top-Management gibt es immer wieder sehr nette, meist wenig operationalisierte Aufgaben, mit denen man auch noch klarkommen muss. Und wenn ich mir einfach mal angucke, ja, der erste Personalentwickler im Unternehmen ist nicht der Personalentwickler, sondern die Führungskraft. Ja, die Führungskraft muss Gesundheitsmanager sein. Die Führungskraft sollte auch noch Ersthelfer sein. Sie sollte Projektmanager sein. Sie sollte Coach sein. Sie sollte aber trotzdem, keine Ahnung, MBO-Technik, also Management by Objectives, beherrschen. Ja, übrigens muss sie eine blendende Arbeitsorganisation haben, weil sie ansonsten vollkommen überarbeitet wird. Also ich finde das recht schwierig, in welcher Tiefe das immer wieder von Führungskräften abverlangt wird. Ich glaube, dass die schon ein bestimmtes Repertoire an Fähigkeiten haben müssen und die auch zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass Führungskräfte sehr stark dazu neigen, Dinge selber zu tun, anstatt die Anleitung zu geben, was zu tun wäre.
Mhm.
Und das finde ich so problematisch. Deswegen, bezogen auf gesunde Arbeit, müssen wir nicht mehr über gesunde Führung reden. Das ist irgendwie klar, dass das notwendig ist, auch wenn das sehr schwierig zu definieren ist. Aber bezogen auf die Entwicklung, meinen Sie, wir bräuchten eigentlich Formate, auch in der Transformation, wo Führungskräfte und Mitarbeitende vielleicht sogar in kleinen Gruppen gemeinschaftlich zum Thema Gesundheit entwickelt werden müssten?
Das ist ein interessanter Ansatz. Das ist, also in kleinen Organisationen findet das schon statt, weil da die Strukturen gar nicht da sind, gerade in familiengeprägten Organisationen, 30, 50, 100 Mann. Da gibt es auch diese hierarchischen Abstufungen gar nicht mehr. In größeren Organisationen stellen wir immer wieder fest, dass von oben herab gesagt wird, wir leben ja hier einen partizipativen Führungsstil, auch die Kultur soll gelernt werden. Und ab einer gewissen Führungsebene stellen wir dann, wenn wir vor Ort sind, fest, dass dann doch da sehr hierarchisch noch argumentiert wird und eher, sage ich mal, so die mittlere, untere Führungskraft guckt und sich absichert. Ne? Wie kann ich mich positionieren? Also irgendwo ist ganz viel, ja, muss ganz viel Luft noch nach unten sein und so dieses, ich muss halt sagen, wo es lang geht. Und da dann ganz wenig Partizipation ist, so ein Bruch. Und wenn man da diesen Bruch auflöst, also auch die, das hat auch was noch mit Identifikation zu tun. Es sind nicht unbedingt die jüngsten Führungskräfte, aber auch nicht die ältesten, also richtig vom Alter gesehen. Aber halt auch noch mit diesen klassischen Management-Führungsmethoden groß geworden, ne, und sagen, so, jetzt muss ich aber hier, ne, es sind meine Key Results und alles schön in Zahlen reingehen. Und, und dann, also ganz spannend, wir machen so Workshops, ne, wo wir sagen, nee, die Führungskraft ruhig dabei und alle sind ganz entsetzt und dann fangen die plötzlich an, ganz offen zu diskutieren und die Führungskraft kriegt auch Lob und Anerkennung, aber auch Dinge wie, und wo wir schon mal reden, das und das geht gar nicht, ja. Und wir das so steuern und auf einmal merkt man, wie sich was auflöst, ja, und diese Identifikation mit meiner Rolle, ich muss so sein, man macht das so. Ja, die geht plötzlich weg und man spürt vorher schon, das ist ein Mensch, ja, der lebt da jetzt eine gewisse Rolle und meint, er muss hier so sein, weil er sich auch irgendwo, ne, absichern muss und hat diese Sicherheit nicht, um diese Partizipation zu leben, also einfach diesen Diskurs, ich sehe das auch anders, ich treffe auch meine Entscheidung, ja, aber ich kann es transparent machen und das Spannende ist, wenn die Beschäftigten da mitkriegen, warum, wieso, weshalb und das transparent diskutiert wird, dann müssen die Beschäftigten auch nicht der Meinung sein. Aber sie sagen plötzlich, ach so, Herr Schmidt-Bleicher, das haben Sie mir erklärt. Ja, dann, ja gut, okay, dann sind wir immer noch der Chef, dann machen wir das so.
Das,
ja?
Ist, genau, also, das ist
auf dieses, einmal ist da eine Akzeptanz da.
Richtig, also super, super. Oh, und ein schön, also zwei schöne Stichworte. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Purpose, also Sinn stiften. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wir kommen von der Transparenz in die Partizipation, in die Sinnstiftung, weil endlich mal nicht über wer, wie, was, wann, wo gesprochen wurde, sondern warum. Warum eigentlich? Ja? Selbst wenn, und das ist sozusagen die niederste Amtsautorität, die man da noch hat, weil ich es sage. Das ist zwar doof, aber immer noch mehr, als es einfach geschehen zu lassen. Ja, also es ist jetzt kein Tipp, vielleicht auch an alle Hörer daraus, man könnte schon ein bisschen substanzieller argumentieren, ja, aber wenigstens also nicht zu erwarten, dass blinder Gehorsam entsteht, sondern zu akzeptieren, dass in den heutigen Organisationen, fand ich sehr wertvoll, Frau Zander, dass Sie das gesagt haben, ja, ganz viel Kognition also kognitive Organisationsentwicklung, im wahrsten Sinne des Wortes, Potenziale, Organisationspotenziale, auf allen Ebenen des Unternehmens verteilt sind. Also da gibt es nicht die Denker und die mit der Hand, ja, sondern das ist eine Mischung mittlerweile und ist auch gut so. Ja, und das gilt es zu akzeptieren. Finde ich spannend und passt auch ganz gut in den nächsten Punkt, weil wir hatten ja über Mitarbeiterentwicklung gesprochen, die quasi parallel läuft. Sie haben jetzt eine Menge Vorstände, Geschäftsführer etc. beraten. Ich weiß auch, und das finde ich so nett, Sie bringen ja über 20 Jahre mehr Berufserfahrung nur in diesem Bereich ein. Und da ging es ja auch teilweise um Nachfolge, also um das Thema, okay, wir übergeben die Firma, wir haben die Firma verkauft, wie auch immer. Und genau da habe ich immer wieder festgestellt, das löst ja im Durchschnittsdeutschen erstmal den Initialreflex Panik aus, ne? Und Angst letzten Endes. Und Sie hatten ein so ein schönes Stichwort gegeben. Da gab es dann die Möglichkeit, dadurch, dass mit der Führungskraft auch transparent gesprochen wurde und gesprochen werden konnte, gab es das Thema Akzeptanz. Ich glaube ja, dass wir in Deutschland, jetzt, ne, wir haben schön Richtung Arbeitgeber ausgeteilt, jetzt machen wir das Ganze nochmal Richtung Arbeitnehmer. Beschwerden-E-Mails bitte an bastian.schmidtbleicher@my-move.de. Also so quasi von Geburt an wurde mir gegeben, dass ich Anrecht habe auf. Ja? Und das gilt zum Beispiel, ich habe Anrecht darauf, dass sich der Arbeitgeber um mich kümmert. Ich habe Anrecht darauf, dass ich gleich behandelt werde. Vieles davon ist auch richtig, aber vieles unterliegt in meinen Augen auch massiven Missinterpretationen. Ja? Also nur weil ich zum Beispiel für eine bestimmte Zielgruppe eine bestimmte Maßnahme im Bereich der Gesundheitsförderung durchführe, heißt das nicht, dass ich das automatisch für das ganze Unternehmen machen kann, muss, soll, darf, sondern dass jeder ein Recht darauf hat, erstmal vor möglichen Beanspruchungen, Belastungen bei der Arbeit geschützt zu werden. Eins weiter, ein modernes Unternehmen würde, und jetzt kommt dieses Thema Nachfolge auf, sich eigentlich maßgeblich in der Organisationsentwicklung mit zwei Dingen aus meiner Sicht befassen. Und da wüsste ich gerne Ihre Meinung zu. Das eine ist, ich glaube, mehr denn je ist Konfliktmanagement ein absolut essentieller Teil. Ich kann das von der Move selber sagen, wir schaffen es hier immer wieder, ganz erhebliche Konflikte zu produzieren. Wir lösen sie aber auch immer wieder auf und nachher haben wir eigentlich doppelt gewonnen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, es muss auch irgendwie klargestellt werden bei solchen Nachfolgegeschichten, was dürfen Mitarbeitende in Zukunft erwarten, aber eben auch mal klar zu formulieren, was dürfen sie eben nicht erwarten. Also das berühmte Projektmanagement-Thema nicht nur in Scope, sondern auch mal out of Scope beschreiben. Also so, das wollen wir nicht, Freunde. Wie ist da Ihre Erfahrung? Weil die OE selber beginnt in meinen Augen im Top-Management, im schlimmsten Fall beim Besitzer des Unternehmens eigentlich.
Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Die meisten gehen ja hin und sagen, ich suche jetzt einen Nachfolger. Ja, und dann kommt da jemand, der natürlich entsprechend bei Kasse ist, ja, der schon in der Branche bekannt ist, ne, also der natürlich dieses, sagen wir mal, Familienunternehmen jetzt weiterführen kann und. Ja. Alles schön. Was man nicht beachtet ist, was macht der, die, ne, kann ja auch eine Frau sein, was macht diese Person, ja, in der Organisation? Ja. Und da ist so der Tipp zu sagen, naja, man guckt sich das mal in der Tiefe an und guckt nicht nur die Zahlen an, sondern tatsächlich auch, wie ist die Kultur, wie kommunizieren die miteinander, wie sind die Prozesse und Abläufe da strukturiert. Weil wenn mir das klar ist, dann kann ich vorher schon, ne, da, ob es Industrie ist oder Dienstleistung, durchgehen und sagen, Leute, wenn ich hier komme, ne, wird sich einiges ändern, weil ich ticke so. Und es ist beidseitig. Ja? Ich kann auch als Nachfolger, Nachfolgerin nicht hingehen und sagen so, wunderbar, ich komme jetzt machen wir mal alles anders, weil ich bin jünger, ne, und diese alten Dinge oder was auch immer. Und dann beleidigt sein, schlichtweg beleidigt, dass plötzlich dann High-Performer sagen, nee, mit dir spiele ich aber nicht mehr. Ne? Ich gehe jetzt gerade woanders hin. Also und diesen Prozess, das entscheidet sich häufig ja im ersten Jahr. Ja? Und wenn ich was übernommen habe, ja, was ich in die Zukunft auch transferieren will, vielleicht auch neue Dinge umsetzen, dann brauche ich da auch eine Akzeptanz. Und es muss mir klar sein, beidseitig, was machen die Mitarbeiter mit? Wo haben sie auch ihre Anforderungen, wie Sie das so schön sagen? Es ist auch legitim, wenn ich 25 Jahre irgendwo arbeite, ja, und mich bisher für Mr. Müller stark gemacht habe und der führt halt nun mal so und da fühle ich mich wohl. Und dann kommt, ja, Mr. Schulz und will alles anders, dass ich sage, tut mir leid, ich mag mich auch nicht mehr umändern. Es ist legitim. Aber ich denke, das ist ein Fakt, also gerade diese weichen Faktoren, und jetzt mal sagen, es ist eigentlich totale Hard Facts, ja, aber es ist tatsächlich das, wie setze ich das dann um? Wie mache ich etwas? Ja, viele kommen mit ihrem eigenen Stab dann rein, modeln alles um und wundern sich, dass plötzlich die Wertschöpfung, ja, weggeht. Ja, ja. Der Vertrieb funktioniert mehr, alles Mögliche nicht mehr, weil ganz viel im informellen Bereich ist. Und das kann ich mir im Grunde genommen vorher, ja, nicht ganz auflösen, glaube ich, aber wenn ich das mit in Betracht ziehe, ja, und gucke und sage, okay, Ich gehe auch mal komplett durch den Laden, gucke ihn mir an und sage, wie ticken denn die Leute hier? Wie kriege ich denn Bezug zu den Leuten? Ja, dass die auch neugierig sind auf jemanden und sich vielleicht dann auch auf neue Dinge eher einlassen können. Ja, ja. Das ist auch wieder das Thema Transparenz. Ja? Mhm. Purpose, es dreht sich eigentlich immer um das Gleiche. Und das ist dann auch immer, warum mache ich es? Mit welchem Ziel? Und das sollte ich dann vielleicht auch rechtzeitig kommunizieren.
Ja, also finde ich super, passt, also hat meine Frage auch beantwortet, ne? Weil wenn das Thema Organisationsentwicklung schon mit diesen Einstellungen auch schon ganz oben, auch bei der Übernahme beginnen muss, nämlich transparent beginnen muss, also Konfliktmanagement vielleicht auch dadurch zu betreiben, dass ich von Anfang an transparent bin, auch die Konsequenzen durch mein Handeln ertragen kann, das gehört ja auch zum Thema Akzeptanz dazu. Also vielleicht muss ich auch akzeptieren, dass Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, nö, unter der Führung nicht. Es werden sich aber andere, ganz bestimmt auch Potenziale, die es bis dahin gab, zeigen und werden nach oben kraxeln und werden sagen, ja endlich, jetzt darf ich mal. Also diese Krankheit, never change a running system, ja, die gar nicht mehr funktionieren kann in einer sich dauernd verändernden Welt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich hätte noch eine Frage, die dann schon sehr gesundheitlich konkreter wird. Und zwar ist ja immer schön, auch jetzt so langsam zum Schluss hin, was ist denn ein gutes System, wenn ich mir jetzt vornehme, also changen tue ich ja nicht nur immer eine ganze Organisation, changen tue ich ja auch Teile von Organisationen. Und durchaus im Gesundheitsmanagement und bei gesunder Arbeit gibt es viel Change Management. Wenn nämlich einfach gesagt werden muss, wir machen jetzt hier nicht irgendwie den nächsten Obstkorb oder noch eine Rückenschule, sondern wir verändern auch mal ein bisschen substanzieller was im Rahmen der Arbeitsprozesse oder Arbeitsabläufe. Und gerade in den jetzt wandelnden Zeiten stellen wir fest, dass es eigentlich wichtig ist, Zielgruppen auch neu zu beschreiben. Also meine Frage, die ich stelle, ist eigentlich, was kann ein gutes System sein, um sich mal so ein Change in der Vorbereitung zu nähren? Also könnte ja gut sein, ich mache mal so eine Story auf, mein Ansatz, gesunde Arbeit im Unternehmen zu dienstleisten, als jetzt als Unternehmen, muss sich für 2021 grundsätzlich ändern. Einfach mal angenommen. Und zwar aus auch einem relativ logischen Grund, ja, weil hier eh kein Stein auf dem anderen bleibt gerade. Und dann lohnt es sich ja, in Systemen zu denken. Ich kenne das System der Beanspruchung, also der Identifizierung von Beanspruchungen und Belastungen psychischer Gefährdungen. Also das Thema PsyGBU. Und da reden wir von 5 Dimensionen normalerweise. Nämlich dem Thema Arbeitsumgebung. Wissen wir, glaube ich, alle, dass die sich sehr grundlegend verändert und verändert hat. Das Thema Arbeitsorganisation. Also wie lernen überhaupt Menschen in Prozessen zu arbeiten etc. Mein eigentlicher Arbeits- oder Aufgabeninhalt. Und dann die beiden für mich wichtigsten Faktoren eigentlich, nämlich soziale Beziehungen, die verändern sich drastisch gerade am Arbeitsplatz, und das Thema neue Arbeitsformen. Also was ist das für ein scheiß MS Teams, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, mal damit angefangen über, oh, ich habe was ausgedruckt, aber das ist jetzt gerade im Büro rausgekommen, ich bin aber zu Hause. Ja, also um mal so platte Sachen zu sagen. Witzigerweise kann man nach diesen 5 Dimensionen auch einzelne Zielgruppen im Unternehmen analysieren. Nämlich, was verändert sich für sie und was wird sich vielleicht auch durch den Change meiner Darreichung von gesunder Arbeit verändern. Dafür muss man keine PsyGBU machen, sondern muss eigentlich eine kleine Matrix aufbauen. Nehmen wir an, ich würde so ein System nehmen in der Vorbereitung von Change Management. Was würden Sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung noch ergänzen, um zu sagen, jawohl, da berücksichtigen wir dann auch das Thema Gesundheit als einen Treiber für den Change adäquat. Haben Sie da Ideen?
Tatsächlich ist es so, dass Organisationen, die an uns herankommen und herantragen, hier, wir brauchen eine Organisationsumfrage, wir müssen mal gucken, weil es verändert sich hier, dass wir dann das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung andocken. Ja, bei großen Organisationen arbeiten wir mit einem Tool, ist auch mit dem Engagement, Korrelation zum Engagement Index halt korreliert, wunderbar. Und können da dieses Thema Gesund und Change wunderbar miteinander koppeln, weil wir sehen halt auch, was würde das Engagement entsprechend anheben, aber auch in einer gesunden Art und Weise. Ja? Und das sind tatsächlich die Themen, die Sie sagen. Wir haben schon Interviews ausgeführt, ne? Das bringt alles nicht so viel. Da erzählen die Leute, ja, ich habe das und das zu verantworten, das und das, habe aber kein Budget. Und die fragen dann immer, warum fragen sie denn nicht, wie geht's meinem Rücken? Und ich sage, naja, ich sehe gerade, dass sie sich so aufregen. Ne? Das ist ja auch stressig. Ja? Und das ist tatsächlich immer, was wir auch, ne, ob man ein Beobachtungsinterview macht oder tatsächlich solche großen Erhebungen, das Thema Strukturen, Prozesse, ja, Arbeitsumgebung, Arbeitsinhalt passt meistens, ja, und dann das Thema soziale Beziehungen. Und wo, wie Sie vorhin gesagt haben, ne, jeder auch mal seinen Egoismus lebt, aber in der regulären Organisation, so wie wir sie häufig aus unserem Beratungsleben kennen, das nicht offen gesagt wird, ja, sondern jeder versucht so seinen Elfenbeinturm zu bauen, bei allem, aber wir sind ja hier so, ne, partizipativ und es macht durchaus Sinn, dieses Thema zu koppeln und grundsätzlich zu sagen, wir sind mitten in einem Change, wo geht es denn hin? Und wenn man sich bewusst macht und sagt, wir brauchen aber nicht nur Führungskräfte, wir brauchen auch Fachleute, Experten, die es mit umsetzen, die mit in diese neue Welt gehen, ja, dann zu sagen, wie können wir die denn halten, wie können wir die binden, wie können wir die, dass die, ja, mit der Freude hier hinbringen und engagiert sind. Und da haben wir jetzt zum Beispiel schon mehrfach in solchen Prozessen gesagt, naja Gott, wenn Sie eh die Gefährdungsquote und psychische Belastung nicht gemacht haben, lassen Sie uns doch mal anfangen, weil wir dann haben wir tatsächlich Daten da. Und anhand diesen Daten sieht man, ne, ob es demografisch ist, ob es die verschiedenen Führungsebenen sind, ja, also ganz unterschiedliche Merkmale und Merkmalsebenen, um dann halt tatsächlich da anzusetzen. Und das Spannende ist, ich habe Daten, die haben nicht Sie und ich uns ausgedacht, sondern wir haben Daten, die haben die Menschen angekreuzt. Und wenn wir teilweise 85% Beteiligung haben, dann ist das valide. Und, ja, und dann ist es nur spannend, dann hinzugehen und zu sagen, und jetzt gucken wir und haben, na, qualitative Workshops, wie auch immer, um diese Dinge jetzt gemeinsam umzusetzen. Ja? Und dann kommen wir tatsächlich einen super guten Change, der auch gesundheitsförderlich ist.
Ja, sehr schön. Also gefällt mir gut. Noch zwei Stichworte zum berühmt-berüchtigten Thema Psyche-GU an alle, die jetzt gerade Hasenohren bekommen haben. Also A, man muss davor keine Angst haben. Man muss das übrigens auch nicht Gefährdungsbeurteilung nennen. Kleiner Tipp. Ja, das hört kein Mensch gerne. Weder der Geschäftsführer noch ja, wer auch immer im Unternehmen, weil von Gefährdung spricht man einfach nicht gerne. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ist ein bisschen wie Impfen. Kleiner Pieks, große Wirkung. Also kann ich Sie nur unterstützen, ja, und ist auch nicht so, dass das irgendwie Zehntausende von Euro kosten muss. Lassen Sie sich da keinen Bären aufbinden beim Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Kann man sehr, sehr gut, sehr strukturiert machen. Es lohnt sich auch, Unterstützung anzufordern. Die Berufsgenossenschaften sind gute Adressaten. Krankenkassen zu teilen, die dürfen Handlungsableitungen daraus finanzieren. Ja, muss man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen, dann geht das schon. Also um das so als kleinen Hack mitzugeben. Ja. Ansonsten einfach mal anrufen und fragen. Also sowohl Frau Zander als auch ich wissen, wie das geht. So, und abschließend aber vor allen Dingen eins, wir hatten so eine schöne Kaskade angefangen aufzubauen, die da lautete, bitte erst sehr transparent sein, Partizipation anbieten, Purpose erklären, im wahrsten Sinne des Wortes, also sinnstiftend sein. Und dann wäre eben der abschließende Punkt, analytisch vorgehen und systematisch vorgehen, und zwar auf Basis von realen Daten. Egal, ob wir das jetzt Psyche-BU oder Hani und Nani im gesunder Arbeitswald nennen, es funktioniert. Jetzt heben Sie nochmal den Finger, abschließender Satz, denn tatsächlich haben wir es geschafft, die Zeit ist schon wieder durch.
Ja, genau. Mein abschließender Satz, Herr Schmidt-Bleicher, ist, bei aller Analysedaten, die wir dann haben, ist ganz, ganz wichtig, um in dieses gesundheitsförderliche Tun zu tun, Wertschätzung. Ja? Wir haben nicht zu urteilen und zu werten und auch die anderen nicht. Man nimmt Wahrnehmungen auf. Es gibt kein richtig oder falsch. Und dieses Thema wertschätzend rüberzubringen, finde ich, ist ganz spannend und hat, wenn man dann in längeren Zeiten Unternehmen begleitet, merkt man, wie so langsam eine andere Kultur kommt des wertschätzenden Dialogs. Man braucht dann auch keine Feedback-Tools mehr, sondern kriegt direkt, darf ich Ihnen mal Feedback geben? Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist erstmal so, das nehmen wir so. Was machen wir jetzt draus? Ja, also lösungsorientiert nach vorne gucken, Konflikte klären. Das ist ganz spannend und dann fängt es auch wieder an, Spaß zu machen, wenn es vorher womöglich nicht so war.
Dann nehme ich, wenn auch aus Gesprächspartner- und Moderationssicht sehr unhöflich, nicht falsch verstehen, ist keine Minderwertschätzung, noch einen letzten Punkt mit rein als Tipp. Wertschätzung kann auch das Thema Haltung beinhalten und gebe den Tipp mit. Es macht Sinn, grundsätzlich davon auszugehen, dass mein Gegenüber eigentlich erstmal was Gutes wollte mit dem, was er gesagt hat und nicht davon auszugehen, ja, der will ja eh nur wieder seine Ego-Tour durchziehen. So ist das nicht. Das vielleicht als abschließenden Satz. Es hat mir riesig Spaß gemacht, Frau Zander. Ich hoffe, wir können das irgendwie bei Gelegenheit mal wiederholen. Fand es wirklich sehr gut, mal eine andere Welt in die Richtung zu sehen. Tausend Dank dafür. Von ihr vielleicht noch abschließend neben dem Tschüss, wenn man mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchte, wo wird nachgefragt?
Bei der Wachstum für Mensch und Organisation GmbH in Landshut. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Ja, einfach info@wfmo.de eine kurze Mail schreiben und gerne geben wir Infos.
Wunderbar. Dann vielen lieben Dank, Frau Zander, und schöne Grüße nach Landshut in dem Fall.
Ihnen ganz vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.